Das Thema heute ist der 12-jährige Jesus im Tempel. Und das ist ja nicht nur didaktisch ganz wertvoll, habe ich mir sagen lassen, dass Dinge immer wiederholt werden sollten. Von daher nehme ich auch nochmal Bezug auf die letzte Predigt. Und wir werden uns anschauen, was hatten wir eigentlich letzte Predigt gelernt. Und da hatten wir gesehen, dass wir sehr viele Gründe haben zur Anbetung. Und die Gründe, die wir haben für die Anbetung, das war die Reinheit Jesu, die Größe Gottes, seine Einmaligkeit, seine Verheißung an uns und dass wir überhaupt anbeten dürfen. Das ist auch ein Grund der Anbetung gewesen. Und zwar ihn als unseren Erlöser, der sein Gnadengeschenk an uns gegeben hat. Und das führt uns immer wieder in diese Anbetung hinein. Und wir haben von Jesus gehört als dem Neugeborenen, also Jesus als Baby. Und wir hatten auch gesehen, wie dieser fromme Simeon ihn dann auf seinen Armen halten durfte und auch die Hanna, die als Prophetin lange Jahre im Tempel gedient hatte, sie durfte den Heiland sehen. Und heute machen wir nun einen Zeitsprung. Also wir hatten Jesus letztes Mal als Baby gesehen und heute ist Jesus Teenie. Also Jesus in seinem Teenie-Alter, er ist 12. Und das heißt, dass auch die Botschaft, die wir heute hören und auch diese Entwicklung von Jesus als Baby bis zu dem Zeitpunkt Jesus als Teenie, ist gerade auch für alle unter uns interessant, die noch recht jung sind oder auch jung im Glauben. So, und was wir uns heute anschauen werden, ist, wie hat sich eigentlich Jesus entwickelt? Welche Fragen hat er sich denn gestellt in seinem Leben, so von Baby bis zu dem Alter, als er Teenie war? Was können wir auch für unser Leben daraus lernen? Wie kann uns Jesus hier zum Vorbild sein? Und wir wissen, dass Jesus hier wirklich das perfekte Vorbild ist, weil er musste nicht wie David im Psalm 25, Vers 7, ich lese es vor, beten: Denke nicht an die Fehler meiner Jugend, auch nicht an die späteren Vergehen, aber denke an mich in deiner Liebe, auf deine Güte, Herr, verlasse ich mich. Wir wissen es alle unter uns, in der Jugend, da probiert man viele Sachen aus und Jesus hat ein Leben gelebt, wo er sagen musste, ich muss nicht bitten, vergib mir die Fehler meiner Jugend. Er war perfekt. Und da wollen wir heute einsteigen in den Text. Das ist der Text in Lukas 2, die Verse 39 bis 52. Das ist diesmal auch wirklich der komplette Text. Also Lukas 2, 39 bis 52. Ich lese es aus der Schlachterübersetzung vor. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als die Tage vollendet hatten und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre unter den Gefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es begab sich, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten sich aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und über seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, was hast du uns angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Soweit unser Text von heute. Kurz zur Gliederung, damit wir wissen, was uns erwartet von den Punkten, die wir heute durchgehen. Das erste wird sein die Betrachtung, wie hat sich Jesus in seiner Kindheit entwickelt? Also die Entwicklung Jesu in seiner Kindheit. Und der zweite Punkt ist über die Identität von Jesus. Jesus weiß, wo er zu Hause ist. Und der dritte Punkt ist dann, was können wir daraus lernen? Also über diese Entwicklung von Jesus, seinem Verhalten in seiner Kindheit, in seiner Jugend und von dem, was er weiß, wer er ist. Was können wir daraus lernen? Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Wie entwickelt sich Jesus in seiner Kindheit? Wir lesen hier in Vers 39. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Also hier ist von Josef und Maria die Rede. Und wir hatten gesehen, dass sie Jesus in Bethlehem geboren hatten. Und dann hatten sie ihn im Tempel in Jerusalem dargestellt. Und jetzt kehrten sie zurück nach Nazareth. Also Jesus ist als kleines Kind in Nazareth aufgewachsen. Deswegen wurde auch später der Nazarener genannt. Wir können hier aus diesem Vers erkennen, dass seine Eltern durchaus pflichtbewusste und auch treue Menschen sind, die das Gesetz des Herrn kannten und auch dementsprechend handelten. Es ist somit auch davon auszugehen, dass sie Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth auch im Gesetz unterrichteten. Denn auch das war eine Aufgabe, und sie haben sich ja hier offensichtlich an das Gesetz gehalten, was von dem Gesetz gefordert war, und zwar gegenüber den Eltern. Wir lesen in 5. Mose im Kapitel 6, die Verse 6 und 7, also eine wichtige Stelle für Eltern. 5. Mose Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Da steht, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, also das sind Worte, die Gott hier gebietet, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also quasi immer. Also das ist eine große Aufgabe, die wir sehen, die Gott hier Eltern gibt. Und es ist auch gleichzeitig ein klarer Hinweis darauf, dass auch die Eltern natürlich die Worte Gottes und auch die Heilige Schrift in ihren Herzen tragen sollten. Denn wir lesen ja, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auch auf deinem Herzen tragen. Und da fand ich sehr schön von Philipp Jakob Spener. Das ist ein Mensch, der ist schon länger tot und hat etwas, also vor unserer Zeit, unserer Generation gelebt im 18. Jahrhundert. Und er hatte hier ein Buch rausgegeben, das nennt sich Die Erklärung der christlichen Lehre nach der Ordnung des kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther. Und hier hat er geschrieben, wenn auch schon das göttliche Wort in dem Alten Testament dazu gegeben worden ist, dass es die Einfältigen unterweise und dass die Väter es ihren Kindern einschärfen und davon redeten, wenn sie aufstehen und wenn sie sich niederlegen, dann ist das Licht des Neuen Testamentes noch viel klarer. So hat Christus seine Lehre nicht gerichtet auf die Weisen und Klugen dieser Welt, sondern auf die Einfältigen. Also auch er hat hier Wert darauf gelegt, dass das Wort Gottes die Kraft hat und auch so verständlich ist, dass es auch die Kinder schon lernen können und dass sie es auch verstehen dürfen. Also heißt es auch, dass das Wort Gottes auch für Jugendliche und Kinder klar und verständlich sein kann und auch verständlich ist. Und in den Sprüchen der Väter, also die Sprüche der Väter, das ist ein Traktat, welches ethische Fragen innerhalb von dem Talmud behandelt. Und der Talmud ist es, man könnte sagen, ist ein Auslegungswerk religiöser oder biblischer Gesetzestexte im Judentum. Und dort heißt es, ein 5-Jähriger ist reif für die Bibel, ein 10-Jähriger für die Mishna, das erkläre ich gleich, was es ist, und ein 13-Jähriger für die Erfüllung der Gebote. Also übersetzt heißt es, ein 5-Jähriger kann schon selbst die Bibel lesen und verstehen. Mit 10 Jahren kann er die Mishna, und die Mishna ist sowas wie das religiöse Grundgesetz, also bei uns wäre es eben unser Grundgesetz, auch verstehen und studieren. Und mit 13 Jahren ist er voll straffähig. So das Verständnis der Juden. Also auch wenn unser Verständnis der Kindererziehung auch adäquater Leseinhalte für einen 5- bzw. 10-Jährigen hier etwas abweicht und auch die Straffähigkeit bei uns im heutigen Westeuropa anders definiert ist, sehen wir schon, dass auch ein Kind und ein Jugendlicher durchaus in sehr jungem Alter auch eine Reife und eine Mündigkeit haben kann und haben sollte. Und das war offenbar auch bei Jesus der Fall. Es heißt in Vers 40, also Lukas 2, Vers 40. Da steht: Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Erfüllt mit Weisheit und Gnade war auf ihm. Also das ist ein Satz, der fasst quasi das komplette Lebensjahrzehnt und noch 2 Jahre drauf von Jesus zusammen. Und da könnte man meinen, nicht wirklich viel passiert in diesem Lebensjahrzehnt. Ein Satz hat dafür ausgereicht, das zu beschreiben. Und doch ist das Gegenteil der Fall. In diesen jungen Jahren des Herrn Jesus ist etwas sehr Grundsätzliches passiert. Diese Jahre waren quasi die Grundlage dafür, dass er später den Sieg über Tod und Teufel erringen konnte. Die Frage ist, was waren die Kennzeichen dieser Entwicklung in diesen jungen Jahren? Und das Offensichtliche ist, dass wir lesen, das Kind aber wuchs. Also er ist vom Baby zum Kleinkind geworden, vom Kleinkind irgendwann zum Schulkind und dann zum Teenie. Und neben der größen- und gewichtsmäßigen Zunahme, was offensichtlich ist, was bei einem Kind normalerweise stattfindet, sind aber auch noch weitere Merkmale hier genannt, die nicht immer so selbstverständlich sind. Und das sind 3 Punkte, die wir uns heute anschauen. Das ist übrigens der 12-jährige Jesus im Tempel. Oh, so. Kennzeichen der Entwicklung von Jesus. Das eine ist, er wurde stark im Geist. Das zweite, er wurde erfüllt mit Weisheit. Und das dritte, Gottes Gnade war auf ihm. Und hier wollen wir ein bisschen mehr Zeit investieren und uns anschauen, was können wir hier an Jesus erkennen und sehen. Also wir sehen offensichtlich, dass die normale Entwicklung, dass ein Mensch eben groß wird, dass das für uns selbstverständlich ist. Aber diese Dinge sind Punkte, die nicht einfach so ablaufen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man von einem jungen Menschen, von einem jungen Mann sagen kann, er ist stark im Geist oder er ist erfüllt mit Weisheit. Das würde man nicht von jedem 12-Jährigen so sagen können. Auch nicht unbedingt, dass immer Gottes Gnade auf ihm ist. Aber hier sehen wir, Gott, Jesus, wurde stark im Geist. Er wurde erfüllt mit Weisheit. Und dass er im Geist stark und mit Weisheit erfüllt wurde, lesen wir hier, ist ja im Passiv formuliert. Also könnte man auch denken, das sind Gaben, die ihm quasi geschenkt wurden und für die Jesus jetzt gar nichts aktiv getan hat. Also er war passiv und ein anderer war aktiv. Einfach deshalb, weil er Jesus ist, deshalb hat er es bekommen, könnte man so lesen. Die Frage ist, ob wir das so in diesen Text auch hineinlesen können. Die Antwort ist klar nein, denn wir lesen auch ein paar Verse zuvor in Lukas 1, Vers 80, dass exakt die gleiche Beschreibung auch auf Johannes den Täufer zugetroffen hat, wie er sich in seiner Kindheit entwickelt hat, beziehungsweise bis zu dem Auftreten vor Israel. Da steht: Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Also exakt die gleiche Beschreibung. Und somit ist klar, dass es nichts Göttliches war in dem Sinn, was einfach nur Jesus geschenkt wurde, sondern es ist eine Sache, da ist auch ein aktiver Teil von Jesus dabei. Also Jesus und Johannes, sehen wir hier, wurden stark im Geist. Und zwar so, wie auch ein Kind an Gewicht und Größe zunimmt, stark wird. Und zwar, indem ein Kind natürlich isst und trinkt und normalerweise sich auch bewegen sollte und etwas trainiert. Er wurde auch erfüllt mit Weisheit, wie ein Student irgendwann zum Professor werden würde. Und zwar nicht einfach so, sondern indem auch dieser Student fleißig studiert, liest, zuhört, diskutiert und auch lernt. Also wir sehen, dass zu dem passiven Geschenk auch ein aktives Tun dazugehört. Das Kind, das größer wird, macht sich normalerweise keine großen Gedanken darüber, dass es ein passives Geschenk des Wachstums erhält. Also das Kind isst einfach und trinkt und bewegt sich und wird einfach größer und schwerer, aber denkt nicht drüber nach, dass es ein Geschenk ist, dass dieser Wachstumsprozess stattfindet. Und genauso selbstverständlich wie das physische Wachstum war bei Jesus auch das Starkwerden im Geist und das Erfülltwerden mit Weisheit. Und Gottes Wort sagt uns, dass es eine grundlegende Sache ist. Und für uns ist die Frage, was ist denn jetzt für dieses Starkwerden im Geist und für dieses Erfülltwerden mit Weisheit, was ist denn die grundlegende Voraussetzung für diesen Wachstumsprozess? Oder anders ausgedrückt, was ist Essen, Trinken und Bewegung für das Starkwerden im Geist und das Erfülltwerden mit Weisheit? Was ist hier die praktische Anweisung und was sagt uns die Bibel dazu? Da lesen wir in 5. Mose 11, Vers 8 zu dem Punkt Starkwerden im Geist. Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete, damit ihr stark werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und zu dem Punkt, dass wir auch mit Weisheit erfüllt werden sollen, sagen uns die Sprüche. Sprüche ist übrigens ein Buch, was also gerade für Jugendliche und Kinder auch immer wieder, auch für uns Ältere natürlich, sehr empfehlenswert ist zu lesen, wenn wir praktische Anweisungen erfahren wollen. Sprüche 2, 1 bis 5. Mein Sohn, natürlich auch meine Tochter, beides, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen, und der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Und weiter noch Sprüche 14, Vers 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Jetzt könnte man sagen, gut, da haben wir es ja. Eine ziemlich praktische Anweisung, wie das geht. Essen, Trinken und Bewegung im Geistlichen sind also das Gebot Gottes und seine Worte hören, lernen, annehmen, bewahren. Das Wachstum, welches Gott bei Einnahme dieser Kost schenkt, das passive Geschenk dabei, ist dann Weisheit, Erkenntnis, Einsicht und die Furcht vor Gott selbst. Wir können also hieraus auch schlussfolgern, dass Jesus sehr gut in den Geboten und auch im Gesetz von seinen Eltern unterwiesen und unterrichtet worden war. Er nahm die Worte Gottes an und bewahrte sie auch in seinem Herzen. Er suchte Einsicht und Verständnis wie Silber und erforschte nach ihr wie nach Schätzen. Und somit ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, was sich dann beim Besuch des Passafestes, als er 12 Jahre alt war, ereignete. Maria und Josef sind nach Jerusalem gereist, und zwar jedes Jahr zum Passafest. Also auch hier waren sie sehr pflichtbewusst, denn wir sehen, dass sie treue und fromme Menschen waren. Und auch diese Sache, dass sie nämlich das Fest besuchen sollten, war eine Vorschrift, was Gott ihnen vorgegeben hatte. Da lesen wir in 2. Mose, Kapitel 23, 14 bis 17. Es sind drei Feste, die der Jude besuchen sollte. Da steht, dreimal im Jahr, sagt Gott, sollst du mir ein Fest feiern. Also dreimal möchte er, dass sie ein Fest feiern. Und zwar, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich dir es befohlen habe. Denn in diesem Monat, Abib, bist du aus Ägypten herausgezogen, und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Das zweite Fest war das Fest der Ernte, und das dritte Fest war das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres. Aber wir sehen, die Eltern haben sich hier dran gehalten, ihnen war es wichtig, und sie sind nach Jerusalem gezogen. Und die Frage ist, was passiert nun, als sie mit Jesus hier nach Jerusalem gegangen sind? Und das ist der zweite Punkt in unserer Gliederung heute. Das ist Jesu Identität. Er weiß, wer er ist und auch, wo er zu Hause ist. Wir haben hier in diesem Text gelesen, alle, die sind auf diesem Fest gewesen und nachdem ein Fest vorbei ist, ist es normalerweise so, dass man dann eben wieder nach Hause geht und nicht weiter irgendwo bleibt. Und so ist es auch hier. Das Fest ist vorbei und Maria und Josef machen sich auf den Nachhauseweg. Und als sie dann schon einen Tag unterwegs waren, fällt ihnen plötzlich auf, dass Jesus nicht da ist. Man auch sagen könnte, naja, irgendwie etwas verwunderlich, sind einen Tag unterwegs, reisen den ganzen Tag und dann fällt ihnen plötzlich auf, dass das Kind nicht da ist. Aber im Kontext ist es gar nicht so verwunderlich, da man auch hier liest, dass die nicht alleine unterwegs waren, sondern Verwandte waren dabei und Bekannte. Also war eher eine große Gruppe und in dieser großen Gruppe sind sie unterwegs gewesen. Und so dachten auch die Eltern, klar, Jesus, der ist bei den Verwandten. Und auch wir wissen, dass es uns auch immer mal so passieren kann. Also ich kann mich noch erinnern an die letzte Gemeindefreizeit, da waren wir auch zusammen unterwegs. Und da ist der Bus dann auch schon losgefahren und da ist erst auch dann schon während der Busfahrt aufgefallen, dass irgendjemand fehlte. Also es ist nicht was komplett Verwunderliches, dass sowas auftreten kann. So, aber nachdem dann Jesus hier auch bei den Freunden und bei den Verwandten nicht zu finden ist, da gehen sie natürlich zurück nach Jerusalem und fragen sich, wo ist denn Jesus? Und da lesen wir, dass Jesus ganz ruhig mitten im Tempel sitzt. Er spricht mit den Lehrern, er hört ihnen zu und fragt sie, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass er dort jetzt sitzt. Es scheint auch so, dass er sich dort überhaupt keine Sorgen macht. Er ist einfach zufrieden in Ruhe und zu Hause in diesem Tempel. Und seine Mutter fragt ihn dann, wie er ihnen das antun konnte. Und Jesus sagt in Vers 49, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Die steht im Vers drauf und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und man auch sagen muss, naja, diese Worte sind ja auch erstmal klingen relativ fremd. Und wie kann ein Kind in dem Alter sagen, warum sucht ihr mich überhaupt? Wisst ihr eigentlich nicht, dass ich dort sein muss, dessen, was meines Vaters ist? Und auch die Eltern haben das überhaupt nicht einordnen können. Für uns, wenn wir diese Vorgeschichte und den Vorkontext jetzt auch vor Augen haben, fällt es eigentlich nicht schwer nachzuvollziehen, warum Jesus hier im Tempel geblieben ist. Wir hatten ja in den Sprüchen 2, 1 bis 5, gehen wir nochmal zurück, hatten wir gelesen, hier waren wir, genau, erfüllt werden mit Weisheit, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und auch die Gebote bewahrst. Und auch wenn du um Verständnis betest, nach Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Und genau das hat Jesus auch getan. Er wusste schon, wo ist Gottes Wort zu Hause? Wo wird Gottes Wort gepredigt? Ihm war es wichtig anscheinend, er hat sie gesucht wie Silber und auch nach ihnen geforscht wie nach Schätzen. Auch in der Verkündigung beziehungsweise in der Pädagogik der Juden war es eher so, dass sehr viel gelernt wurde, nicht einfach durch Frontalunterricht, sondern dass die Diskussion ein sehr elementarer Bestandteil war. Und Jesus hat es hier auch getan. Er hat dann mit den Ältesten diskutiert, er hat ihnen zugehört und wollte von ihnen lernen, weil er hat das Wort Gottes und nach dieser Einsicht geforscht und danach gesucht wie nach Schätzen. In 5. Mose 8, Vers 3, da lesen wir eine Stelle, die Jesus auch später zitiert, als er vom Satan versucht wird. 5. Mose 8, Vers 3, da steht, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er auch von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und das wusste Jesus. Klar, er ist jetzt groß geworden, ist schon 12 Jahre, aber er lebt hier nicht allein von dem, was er sich ständig dann einverleibt, sondern er lebt vor allen Dingen auch vom Wort des Herrn. Und das war ihm wichtig und deswegen ist er in diesem Tempel gewesen. Und später bei der Versuchung, als er vom Satan in der Wüste versucht wird, in Lukas Kapitel 4, Vers 4, zitiert er genau diese Stelle und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und er wusste, auch wenn er vielleicht physisch stark ist, das ist nicht alles in seinem Leben. Der Mensch ist durchaus mit mehr geschaffen. Jesus wusste einfach, was sein Leben ausmachte. Er ernährte sich nicht nur allein von Brot und Wasser, er wuchs hier nicht nur allein körperlich. Er wurde stark im Geist und indem er von all dem lebte, was aus dem Mund des Herrn hervorging. Und Jesus bewahrte diese Worte und suchte nach Einsicht, wie nach Silber, und forschte nach ihr wie nach Schätzen. Und er wusste auch, wo sein Zuhause ist. Er wusste, dass das Wort Gottes auch dort ist, wo sein Vater zu Hause ist. Er wusste auch, wo das Wort Gottes selbst zu finden ist. Und wo Weisheit und Einsicht, die er unbedingt haben wollte, wo diese auch zu finden sind. Und er wusste auch um seinen Auftrag, deswegen konnte er auch sagen, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, also es ist eine Notwendigkeit für ihn gewesen, was meines Vaters ist. Er wusste auch um seine Stellung als Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes und der musste dort sein. Und er war dort im Frieden, völlig in Ruhe und saß mitten unter den Gelehrten. Er hatte diesen Frieden. Und auch wusste er aber um seine Stellung gegenüber seinen Eltern. Man hätte auch meinen können, dass Jesus hier einfach in dem Tempel bleibt und seinen Eltern anschließend nicht gehorsam sein müsste, aber das tat Jesus nicht. Er war ein Mensch, der hier auch in seiner Jugend vollkommen ist. Und da lesen wir in dem Vers 52, Vers 51. Und er, also Jesus, ging mit ihnen, mit seinen Eltern hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Er wusste, das sind meine Eltern und diese Eltern sind auch von Gott geschenkt. Und er auch wusste, dass es ein Gebot gibt, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und so hat es auch Jesus getan, wie jedes Kind es tun sollte, nämlich seine Eltern ehren sollte, und ging mit ihnen hinab nach Jerusalem, achtete sie, gehorchte ihnen und war ihnen untertan. Deshalb ordnet er sich ihnen auch unter. Und jetzt die Frage, was können wir aus dieser Betrachtung, wenn wir Jesus so sehen, wie er in seiner Kindheit, in seiner Jugend sich entwickelte, was können wir für uns hieraus schlussfolgern? Und es sind drei Punkte, beziehungsweise drei Personengruppen, die ich hier nochmal herausgestellt habe und die wir uns nochmal betrachten wollen. Das erste ist die Personengruppe der Eltern. Die hatten wir vorhin schon mal angesehen. An die Eltern gerichtet heißt es hier, dass die Erziehung der Kinder und auch die Unterweisung der Kinder eine extrem wichtige Aufgabe ist. So wie Gott uns gesagt hatte, wir blenden den Vers nochmal ein. Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete, damit ihr stark werdet und hineinkommt und in das Land nehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und dass die Eltern es auch den Kindern wirklich einschärfen sollen. Und er sagt zu ihnen, sie sollen es selbst auf dem Herzen tragen, sie sollen davon reden, wenn sie im Haus sitzen oder wenn sie auf dem Weg gehen oder wenn sie niederliegen oder wenn sie aufstehen. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe an die Eltern, also dass wir sehen, das Wort Gottes sollte quasi immer, also was anderes kann man machen, als wenn ich niederlege oder wenn ich aufstehe oder wenn ich sitze oder auf dem Weg gehe, also quasi ständig, sollten sie das Wort Gottes auf dem Herzen haben und auch so den Kindern weitergeben. Und da sehen wir auch, dass Maria und Josef uns hier Vorbild sind, denn wir können davon ausgehen, dass sie diejenigen waren, die Jesus hier in diesem Wort unterwiesen haben. Und haben ihn dadurch auch stark machen können. Und der zweite Punkt ist an die Kinder oder an Jugendliche unter uns gerichtet, beziehungsweise auch an Menschen, die noch jung sind im Glauben. Hier dürfen wir wissen, dass der Mensch eben nicht nur physisch oder rein körperlich wächst. Wir sehen, dass uns Gott erschaffen hat mit Leib, Seele und Geist. Das sind drei Dinge, die uns ausmacht als Mensch und als Leben. Und wenn wir uns nur um den Leib kümmern, dass der Leib eben wächst und gedeiht und groß wird, dann sind zwei wesentliche Punkte, die unser Selbst ausmachen, die sind vernachlässigt. Und so sehen wir auch, dass Jesus ein Kind war, welches vollkommen gesund war. Wir würden von einem Menschen, der 12 Jahre alt ist und nach wie vor beispielsweise Windeln tragen müsste, einfach weil er es nicht gelernt hat, sich dementsprechend weiterzuentwickeln, würden wir sagen, ist eine gewisse Krankheit vorhanden. Wohingegen wir bei einem Menschen, der nach 12 Jahren, wo er im Geist hätte erstarkt sein müssen, machen wir vielleicht nicht immer diese klare Schlussfolgerung und sehen es nicht so klar. Aber hier ist bei Jesus dieses klare Merkmal. Er war nach 12 Jahren ein Mensch, der auch im Geist erstarkt war und der auch erfüllt war mit Weisheit. Also zumindest auch die Frage an uns, und ich stelle sie auch mir natürlich, bist du auch wirklich stark im Geist? Ist es dir wichtig, dass du nicht nur körperlich wächst, sondern dass du auch im Geist wächst, dass deine Seele, dein ganzes Menschsein, dass das stark wird? Und suchst du auch nach dem, wir haben eine klare Anweisung, wie wir stark werden können im Geist, dass wir Gottes Wort bewahren und auch wie wir Weisheit erlangen können, dass wir nach dieser Einsicht wirklich suchen wie nach Schätzen und dass wir danach forschen. Tun wir das auch? Ist es uns wichtig? Und das passive Geschenk, was wir dann erhalten, ist nämlich diese Einsicht, aber es ist eben auch ein Teil, der an uns hängt. Und wissen wir schließlich auch, wo eigentlich unser Zuhause ist? Wissen wir, wie Jesus, der dort völlig in Ruhe war und im Frieden im Tempel, wo ist der Platz, wo wir eigentlich hingehören? Wo ist der Ort, wo wir wirklich zu Hause sind? Und wissen wir auch, dass allein der Ort, an dem Gott ist, der Ort ist, wo uns wirklich Weisheit geschenkt wird und wo auch Leben ist? Und so ist die Frage an uns, wie sieht auch dein geistlicher Ernährungs- und Fitnessplan aus? Sind Gottes Wort in deinem Leben so lebensnotwendig wie Essen, Trinken und vielleicht auch Bewegung? Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die ist jetzt an uns alle komplett gerichtet. Da ist auch die Frage, wie halten wir uns, wenn wir im Haus Gottes sind, wie halten wir uns an Gottes Worte? Da lesen wir in Jeremia 29, Vers 11, was uns Gott zuspricht, was in seinem Haus zu finden ist. Nämlich, denn ich weiß, sagt der Herr, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Hier zeigt uns Gott, wo er uns haben möchte. Er sagt uns, ich habe Gedanken des Friedens mit euch. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwo im Unfrieden bleibt. Ich möchte nicht, dass ihr eine Zukunft habt, die hoffnungslos ist, sondern ich möchte, dass ihr eine Zukunft habt, die wirklich Hoffnung hat. Ich möchte, dass ihr dort seid, wo ich bin, weil ich derjenige bin, der wirklich Leben schenkt. Und hier die Frage an uns, haben wir das verstanden auch für uns, dass wir uns dort wirklich wohlfühlen, wo Gott zu Hause ist, wo sein Wort zu Hause ist. Und so lesen wir auch nochmal den Vers, ist ein neuer Vers in Sprüche, Kapitel 3, 1 bis 4. Da sehen wir, wenn wir unser Herz wirklich auch an die Gebote Gottes richten und uns daran halten, hat uns eine Zusage und die ist quasi die Gnadenzusage, die auch Jesus hier erfahren hatte. Sprüche Kapitel 3, 1 bis 4. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Also das ist die Zusage, die uns Gott hier gibt. Vergiss meine Lehre nicht, bewahre meine Gebote. Sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre deines Lebens und viel Frieden bringen. Das ist die Zusage, die uns Gott hier gibt. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, wie so eine Kette, die immer um deinen Hals hängt. Und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, dass du sagst, auf dem Herz habe ich eine Tafel und diese Tafel, die wird jeden Tag beschrieben mit Dingen, die mich beeinflussen, die ich in mich aufnehme. Und Gott sagt, nimm die Worte, meine Worte, nimm Gottes Worte auf und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, dass auch wenn du die Worte nicht vor Augen hast, dass sie auf deinem Herzen sind. Also am besten lern die Worte Gottes auswendig. Und wenn du das tust, dann ist Gott auch wieder konsequent und er steht zu seinen Zusagen. Er sagt, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen, und zwar in den Augen Gottes und auch in den Augen der Menschen, bei beiden. Und dass Gottes Wort hier stimmt und auch in sich stimmig ist, das lesen wir dann im Abschluss in Vers 52, dass wir sehen, dass auch diese Verheißungen, die Gott hier gibt in den Sprüchen, dass sie auch bei Jesus zugetroffen haben. Da steht nämlich, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, bei beiden. Und das wünsche ich uns auch, dass wir uns daran halten können und dass Gottes Gnade uns auch hier immer wieder leitet, dass wir mehr und mehr zunehmen, auch an Erkenntnis und Einsicht und Weisheit. Amen.